Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist und eingeschaltet hast zu unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich wie immer. Amen. Meine Botschaft heute, ihr seht es hinter mir, heißt Nachts im Dschungel oder, weil wir sind ja hier der Untertitelprediger, ja, Gott ist mit dir und bringt dich ans Ziel. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, Gott ist mit dir, ganz genau. Gott ist mit dir und bringt dich ans Ziel. Ich lese ein Wort zum Eingang aus Jesaja Kapitel 1, Kapitel 43. Jesaja Kapitel 43. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Es richtet sich offensichtlich an solche, die erlöst sind, und es sind in unserem Fall die Christen, okay? Und wenn du noch kein Christ bist, dann kannst du heute Morgen einer werden. Im Lauf dieser Botschaft. Amen. Also fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Wer hat wen erlöst? Ich habe dich erlöst, sagt Gott. Musst du nicht selber machen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Dreh dich nochmal zu deinem Nachbarn und sag, du bist sein. Du sagst, Pastor, warum sagst du immer, die Leute sollen was nachsagen? Auf die Art und Weise sorge ich dafür, dass sie nicht einschlafen. Erstens. Und zweitens ist es so, dass wenn du was selber hörst, vor allem gute Sachen, dann bleibt es eher hängen. Okay? Das sind also die Psychotricks hier, die, mit denen wir arbeiten. Vers 2. Wenn du durchs Wasser gehst, bin ich bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Also hinter mir seht ihr den Dschungel und ein Wasser. Na, Ströme, die werden dich nicht überfluten. Und wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Feuer ist hinter mir angedeutet durch die drei Tiger. Und wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Die Flamme wird dich nicht verbrennen, nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Retter. Der Herr ist wer? Der Herr ist dein Retter. Und jetzt lass uns noch was aus dem Neuen Testament lesen. 2. Korinther. Ihr wisst, was da wahrscheinlich kommt. Gott sei Dank, der uns allezeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott unter denen, die errettet werden und unter denen, die verloren gehen, ein Geruch vom Tod zum Tode. In anderen Worten, es gibt Leute, die sehen dich gern und riechen dich gern, die können dich riechen. Und es gibt Leute, denen stinkst du. Und es ist einfach so. Okay, du kannst als Christ nicht allen recht machen. Weißt du das? Und wenn du unter Leuten bist, denen du es nicht recht machen kannst, zum Beispiel unter Tigern, dann musst du eben darauf vertrauen, dass der Herr das dann schon deichselt und du immer noch im Triumphzug umhergehst. Okay, warum sage ich euch das? Mir ist was aufgefallen. Wisst ihr, dass die Bibel das Buch der Wanderungen ist oder der Spaziergänge oder der Gänge ganz allgemein? Da gibt es massenweise bedeutungsvolle Gänge, Spaziergänge, Wanderungen und so weiter. Und ich habe da mal angefangen zu schauen und zu lesen und nachzudenken. Und ich habe mir gedacht, ey, das ist so gut, das ist so, ich muss es unbedingt mitteilen. Wir schauen uns halt so manche Spaziergänge und manche Wanderungen an und wir lernen was draus, aus jeder einzelnen. Okay, lasst uns zunächst in den Garten Eden gehen. 1. Mose Kapitel 3, ganz am Anfang schon, Vers 8. Und Gott, der Herr, wandeln heißt spazieren gehen, umhergehen, wandelte im Garten in der Kühle des Tages. Was hat er dort gemacht? Im Garten Eden, als er gewandelt ist in der Kühle des Tages. Er hat gewartet, dass seine Kinder, Adam und Eva, zu ihm kommen, damit er mit ihnen redet. Gibt's was Besseres? Stell dir mal vor, du hast im Garten gearbeitet, ein bisschen Laub gerecht und was weiß ich was, sonst was gemacht da halt. Und plötzlich, wumm, kommt der Herr an. Und du sagst, ach Herr, wunderbar, schön, dass du da bist. Dann geht ihr miteinander spazieren. Ihr wandelt miteinander, so durch den Wald, den Gott extra für dich gepflanzt hat. Du siehst ihn. Es ist nicht so, dass er dich sieht, sondern du siehst ihn. Und wenn du etwas sagst und er antwortet, dann hörst du ihn. Das ist doch eine privilegierte Position. Amen. Wenn dir ein Tiger begegnet oder ein Löwe oder sonst was, dann kannst du den kraulen und streicheln, das macht gar nichts. Du bist völlig in seiner Hand. Wunderbar. Aber an einem Tag, im 1. Mose Kapitel 3, Vers 8, kommt Gott und wandelt wieder im Garten in der Kühle des Tages und erwartet, dass die Kinder kommen, seine Kinder. Aber die verstecken sich im Gebüsch. Sündenfall, Sündenfall. Jetzt wandelt sie nicht mehr mit ihm. Jetzt spricht er mit ihnen und sie hören ihn immer noch, aber die Sachen, die er jetzt sagt, sind nicht mehr so gut. Die beiden, Adam und Eva, sind in den Abgrund der Sünde gefallen, in Sünde gefallen. Bei Eva war es so, dass sie bequatscht wurde von einem Superverkäufer. Was? Du willst diese Frucht nicht kaufen? Kostet doch nichts, kannst du doch einfach nehmen, liegt doch hier nur rum oder hängt nur am Baum, ja? Ja, aber Gott sagt, sterbend werden wir sterben, wenn wir davon essen. Ach, Quatsch. Der will nur nicht, dass ihr dieses Sonderangebot hier wahrnehmt. Und dann lässt sie sich bequatschen und isst. Also man muss sagen, sie ist nur halbschuldig. Sie hätte es nicht machen sollen, aber wie gesagt, jemand war ein Ohrenbläser und hat ihr Werbung eingeflüstert und sie hat halt gegessen. Schlimme Sache. Aber von Adam heißt, dass er ganz bewusst gegessen hat. Und sie gab ihr Mann und auch er aß, beide aßen. Sie wurde hineingetrickst und er hat all sein Kapital für eine schwachsinnige Investition ausgegeben. Und jetzt ist er pleite. Okay, denn Gott kommt jetzt und zunächst mal spricht er nicht tröstlich. Zunächst sagt er, weil du das gemacht hast, ist der Erdboden verflucht um deinetwillen. Im Schweiße deines Angesichts musst du jetzt dein Brot hier dir abbringen, ja, vom Boden. Und du, Frau, du wirst in Zukunft mit Schmerzen gebären. Ist nicht gut. Aber, das ist nicht das Ende. Gott holt sie aus dieser selbstverschuldeten Falle wieder heraus, indem er Tiere schlachtet und ihnen die Felle zum Anziehen gibt und mit dem Blut dieser Tiere ihre Sünden bedeckt. Okay, der erste tröstliche Gedanke. Zu mehr komme ich jetzt hier nicht in dem Zusammenhang, denn ich habe noch x andere Spaziergänge. Ist folgendes. Adam und Eva kamen selbstverschuldet, sag mal selbstverschuldet, in den Abgrund der Sünde. Und Gott hat sie trotzdem nicht drunten gelassen, sondern er hat sofort ein Erlösungswerk angeleiert. Am Anfang haben Tiere dran geglaubt, aber es kam der Tag, an dem Jesus selber ihre Sünden sich aufgeladen hat, für sie gelitten hat und ihnen eine neue Natur geschenkt hat. Und jeder, der heute Jesus annimmt, bekommt diese neue Natur auch geschenkt. So, Gott hilft dir, hör mal gut zu, Gott hilft dir, auch wenn du selbstverschuldet, sag mal nochmal selbstverschuldet, in Schwierigkeiten gekommen bist. So ist er zu dir. Ja, du wirst leiden. Und ich sag mal Folgendes. Wir kriegen immer wieder Zuschriften, Pastor, ich bin unschuldig im Gefängnis, unschuldig im Gefängnis. Ganz klar, alles klar. Wenn das wirklich so ist, dann wirst du feststellen, dass Gott dich aus dem Loch wieder rausholt und dir Gerechtigkeit widerfahren lässt. Auf die eine oder andere Art und Weise würde das machen. Aber falls du eben doch nicht unschuldig bist und dir hier selber was vormachst, dann höre, sogar dich rettet der Herr. Sogar dich rettet er. Gott ist gekommen, Jesus ist gekommen, um Sünder zu retten. Und nicht nur solche, die von vornherein schon einigermaßen gut sind. Finde ich gut. Also der erste Punkt ist, egal wo du jetzt feststeckst, Gott holt dich wieder raus. Amen. Gut. Nächster Gang, 1. Mose Kapitel 5. Man muss gar nicht weit gehen, um zum nächsten Spaziergang zu kommen. Da sehen wir einen Mann namens Henoch. Henoch heißt dort, wandelte mit Gott. Und er war nicht mehr, weil Gott ihn entrückt hat, weil Gott ihn genommen hat. Es war ziemlich kurz vor der Sintflut. Ein paar Jahre oder Jahrzehnte vor der Sintflut wird Henoch einfach entrückt, weil er mit Gott wandelte. Schau, Henoch, der Prophet Henoch, der hat mit Gott gelebt, was bedeutet, dass er so gelebt hat, als würde Gott ihn ständig zuschauen, als würde Gott ihn immer sehen. Deswegen hat er nicht gelogen, weil er wusste, Gott sieht mich. Er hat nicht geklaut, er hat auch nicht wie Kain und Abel, die haben auch einen Spaziergang gemacht, den habe ich jetzt übergangen. Er hat seinen Bruder nicht getötet, solche Sachen hat er nicht gemacht. Er hat in der sogenannten Furcht Gottes gelebt. Er hat gewusst, Gott belohnt mich für die guten Sachen und er bestraft mich für die schlechten Sachen. Kleine Sünde straft der Herrgott gleich, aber nichts bleibt ungesühnt. Deswegen lass mich auf einen schmutzigen Wandel gar nicht erst ein. So hat er also, ist er vor Gott gegangen. Er wandelte mit Gott. Und Gott hat ihn entrückt und andere haben die Sintflut erlebt, aber er nicht. Und was ist die Moral von dieser Geschichte für uns hier? Wenn du mit Gott gehst, dann wird der Herr dich vor Untergängen bewahren. Wenn die ganze Welt untergeht, Gott wird dich an einen Ort entrücken, an dem du sicher bist. Es kann sein, dass er dich nicht buchstäblich in den Himmel entrückt, sondern dass er dich an einen Ort bringt, wo das Unglück nicht stattfindet. Er wird dann auch dafür sorgen, dass du vorher gewarnt bist. Hast du das gehört? Und du sagst, ja, das war gut für den Henoch seiner Zeit. Aber was ist mit uns? Du liest Offenbarung, Kapitel 3, Vers 19. Ich denke, es ist Vers 19. Musst du selber mal nachschauen. Schlägst du deine Bibel schon mal auf dann, ja? Dort sagt Gott auf jeden Fall, weil du mein Wort bewahrst. In anderen Worten, weil du mit mir gehst. Weil du mit Bibelstellen nicht Rosinenpickerei betreibst und nur hältst, was dir Spaß macht und nicht hältst, was dir keinen Spaß macht, sondern weil du mich ernst nimmst, sagt der Herr, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Also es wird eine Stunde der Versuchung, eine Katastrophe über den ganzen Erdkreis kommen, so ähnlich wie die Sintflut. Das ist dann die sogenannte große Trübsalzeit. Aber dich wird es nicht betreffen, weil du wie Henoch mit Gott gegangen bist und der Herr dich an einen Ort bringt, an dem es sicher ist. Und ob das jetzt die große Entrückung der Gemeinde ist oder ob das einfach die Tatsache ist, dass du nicht dort bist, wo das Haus eingestürzt ist, oder dass du eine neue Stelle bekommen hast, bevor die Firma untergegangen ist, die alte. Das bleibt dann dem Herrn überlassen. Auf jeden Fall, mein Punkt hier ist der, wenn du mit Gott gehst, dann wird er dich vor Unglück bewahren, wo andere, die es nicht so mit ihm gehen, nicht so bewahrt werden. Amen? Gute Punkte bisher, oder? Finde ich schon. Amen. Lass mich weitermachen. Abraham. Abraham hat von Gott gehört, in Mesopotamien, wo er war, geh nach Westen, junger Mann, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und das hat er gemacht. Und er ging dann bis nach Kanaan. Jetzt war er in Kanaan. Und Gott sagt zu ihm, dieses ganze Land wirst du einnehmen. Es gehört dir und deinen Nachkommen. Und Abraham kratzt sich am Kopf und sagt, Herr, Nachkommen, ich habe keine Nachkommen. Null. Dann hat er doch einen Nachkommen, aber Gott sagt, nee, der ist es nicht. Und dann, als er 100 ist und seine Frau 90 ist, bekommt er doch das Kind der Verheißung, nämlich Isaak. Und jetzt ist die Freude groß. Wunderbar. Isaak, wir haben einen Erben. Und Gott sagt, das ist das, so, das ist das Kind der Verheißung, das ist der Erbe, dem werde ich dieses Land geben. Dieses Land Kanaan, der wird es einnehmen. Und dann kommt Gott zu ihm in 1. Mose 22 und sagt zu ihm, Abraham, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, denn den anderen hat er weggeschickt in der Zwischenzeit, den älteren Sohn, das Kind der Verheißung nimm und geh an einen Berg, den ich dir zeigen werde und opfere ihn dort zum Brandopfer. Und Abraham sagt, hä? Also ich weiß nicht, ob er genau so artikuliert hat, aber ich hätte es wahrscheinlich so gemacht, ja? Herr, das ist das Kind der Verheißung. Aus dem werden Völkerschaften geboren. Könige, große Könige werden kommen aus diesem Kind. Und Herr, so ungefähr so, wie wenn Gott zu dir kommt und zu dir sagt, hey, diese Verheißung, dass du erfolgreich sein wirst, geschäftlich mit deiner eigenen Firma, diese Verheißung, die lassen wir jetzt mal stehen, arbeite mal für jemanden anderen. Und du sagst, Herr, ich habe mein ganzes Leben für diese Firma gearbeitet und jetzt soll ich sie verkaufen und für jemanden anderen arbeiten? Ich übertrage das jetzt nur für uns, okay, damit wir was damit anfangen können. Aber du hast doch zu mir gesagt, du wirst mich jetzt zum Millionär machen mit dieser Firma. Ich werde die Mission unterstützen können und die Online-Kirche und überhaupt, ja. Und jetzt willst du, dass ich das alles aufgebe? Und der Herr sagt gar nichts, der muss nichts weiter sagen, denn das Wort ist schon gesprochen. Was macht jetzt Abraham? Abraham ist nicht doof. Abraham denkt sich, Gott und ich, wir sind Bundespartner. Wir sind Blutsbrüder, wie Winnetou und Old Shatterhand. Was ihm gehört, gehört mir. Was mir gehört, gehört ihm. Wenn er etwas von mir verlangt, wenn er von mir meinen Sohn verlangt, dann ist er im Gegenzug bereit, mir seinen Sohn zu geben. Und Abraham hat diese ganzen Dinge, die wir durch Paulus erst gelernt haben, ist es schon gewusst. Der hat Sachen schon gewusst. Er wusste, dass der Mensch verloren ist. Er wusste, dass er einen Erlöser braucht. Alle diese Dinge, die wusste er. Er wusste, dass der Messias aus ihm kommen wird, der Erlöser der Welt. In dir werden gesegnet werden alle Geschlechter der Menschheit, der Welt. Hat er schon im 1. Mose 12 gesagt. Der Mann wusste das. Und jetzt weiß er, dieses Kind, das ich opfern soll, das ist das Kind der Verheißung und das wird zu einem großen Volk werden. Bedeutet auf Deutsch, wenn ich ihn also opfere, dann wird Gott ihn von den Toten wieder auferwecken müssen, damit er sein Wort wahr machen kann. Und das wusste der. Und von daher ist Abraham also nicht so durch die Welt gegangen, nach dieser Aufforderung, diesen Sohn zu opfern, so dieses, nein, Gott, sondern, gut, Herr, alles klar. Und früh am Morgen ist er aufgestanden, kannst du nachlesen, und ist losgezogen, bis nach Moria. Wisst ihr, wo Moria ist? Es ist ein Berg bei Jerusalem. Auf diesem Berg Moria hat Salomo später den Tempel draufgebaut. Und Herodes einen Tempel draufgebaut. Und es war einer der Gipfel von Moria. Und einer der Gipfel von Moria ist ein Berg namens Golgatha. Und ich bin mir sicher, okay, dass der Herr seinerzeit Abraham angeleiert hat, hier opferst du diesen Buben. Und dann hat er tatsächlich das Brandopfer hergerichtet und hat das Messer erhoben und dann hat der Engel gesprochen, tu ihm ja nichts, lass es bleiben. Siehst du da im Dickicht, da ist ein Widder, den habe ich bestimmt. Und ich sagte mal eins, ich werde dich, weil du mir so gehorsam warst, weil du bereit warst, mir dein Kostbarstes zu geben, werde ich dir mein Kostbarstes geben. Dein Kostbarstes, Abraham, war dein Sohn, mein Kostbarstes ist mein Sohn. Und weil Abraham bereit und in der Lage war, Gott seinen Sohn zu geben, war jetzt vom Bund her Gott berechtigt, Abraham seinen Sohn zu geben. Das war eine ganz, ganz große Sache, tief theologische Sache. Es ist richtig phänomenal gewesen. Aber mein Punkt hier ist folgender. Wenn Gott etwas von dir will und es kostet dich etwas, emotional oder finanziell oder sonst wie, sozial, wie auch immer, dann ist es nie so, dass Gott nur nimmt, sondern wenn er was von dir will, dann wird er dir immer was Größeres und mehr und was Besseres zurückgeben. So, er verlangt von dir nur etwas, wenn er dich umso mehr segnen will. Hast du das gehört? Und Jesus wusste das. Ich meine, er war ja dabei, ja? Er war ja beteiligt. Er sagt im Johannes Kapitel 8, müsst nachschauen, 38 oder so, um den Dreh herum, 39, Abraham sah meinen Tag und freute sich. Wisst ihr, was Abraham, der ja Prophet war, in prophetischer Schau gesehen hat? Die Kreuzigung Christi, an der Stelle, an der er den Altar gebaut hat, ist meine Überzeugung. Und er hat sich gefreut. Er hat gesagt, ja, der Messias kommt, der Herr wird Mensch und er nimmt unsere Sünden auf sich und dann werde ich, beziehungsweise mein Nachkomme, Jesus in dem Fall, ein Segen für die ganze Menschheit. Ja, ein Wandel mit Gott, ein Wandel mit dem Herrn. Also wenn Gott was von dir will, dann nur deswegen, weil er dich umso mehr zurücksegnen will. Ihr seht hier nämlich das Bild, ich sage es nochmal ganz kurz. Tiger, Stellvertreter für die Flammen und der reißende Strom, der hier in Wirklichkeit kein reißender Strom ist, sondern ein Bächlein. Ein Bild. Nochmal ganz kurz, weil der Gedanke so gut ist. Eden vorm Sündenfall. Adam und Eva gehen durch den Garten und es ist alles wunderbar. Sie sehen Löwen, sie sehen Tiger, machen gar nichts. Nach dem Sündenfall hören sie plötzlich das Knurren eines Tigers und plötzlich ist alles anders. Stimmt das? Plötzlich ist der Tiger eine Bedrohung und kein Schmusetier mehr. Und plötzlich gehen sie in der Nacht durch den Dschungel und sie sind nicht mehr so gut drauf. Sie brauchen jetzt Gott, dass der mit ihnen geht und sie durch den Dschungel navigiert. Da ist es gut zu wissen, dass er mit uns ist, auch wenn er unsichtbar ist und uns ans Ziel bringt. Amen. Okay, nächster Wandel. Naja gut, Josef, den kann ich ziemlich kurz behandeln. 1. Mose 39. Josef, der Überbegabte, der Schöne, der Gute, der geistlich Gesonnene, der einfach mehr drauf hatte als seine Brüder, wird von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft. Stell dir das mal vor. Einen Moment bist du der Lieblingssohn, dann wandelst du, weil der Vater es dir aufgetragen hat, zu deinen Brüdern hinaus, gehst einen Gang, wandelst hinaus zu deinen Brüdern aufs Feld. Die packen dich, stecken dich ins Loch und verkaufen dich in die Sklaverei. Und du hast gedacht, oh, du sagst Hallo zu deinen Brüdern, schaust, wie es ihnen geht und gehst wieder zurück zum Papa. Stattdessen bist du jetzt an einen Kamelschwanz angebunden und wandelst hinunter nach Ägypten. So haben wir nicht gewettet. Aber du kannst nachlesen. Und der Herr war mit ihm und er war ein Mann, dem alles gelang. In anderen Worten, der hat sich gedacht, hey, ich habe einen Bund mit Gott Und ich lebe vor Gott, als würde er mich segnen, egal wer ich bin, egal wie ich bin, egal wo ich bin, völlig egal. Und er ist mit Gott weitergegangen, er ist nicht bitter geworden. Denn, und das ist mein Punkt bei diesem Wandel hier, bei diesem Spaziergang, der Weg nach oben führt manchmal erst einmal nach unten. Der Weg auf den Thron führt manchmal übers Gefängnis. Denn wir wissen, was mit Josef passiert ist. Er war ein Mann, dem alles gelang, denn der Herr war mit ihm, heißt es da ausdrücklich. Also sogar als er in die Sklaverei ging, war der Herr mit ihm. Und dort hat er ihn dann befördert, bis er zum Schluss zum Vizepharao des Großreichs von Ägypten wurde und ein Herrscher war. Und er wäre nie an diesen Ort gekommen, wenn er nicht bereit gewesen wäre, Gott zu loben und zu preisen, auch im Gefängnis. Amen. Also, denk dran, das ist jetzt mein Merksatz für diese Wanderung. Manchmal führt der Weg nach oben erstmal nach unten. Sei also nicht entmutigt, wenn du zur Zeit durchs Tal gehst. Ich bin schon öfter durchs Tal gegangen, als ich wollen hätte. Es gab Jahre und manche Dekaden, wo ich mir gedacht habe, ja, hört denn das nie auf? Okay, was ist denn los, bitte? Wenn du kaum, dass du eine Höhe erklimmst, wieder steil abstürzt, um dann dich wieder zu berappeln und dann wieder weiterzugehen. Aber ich muss eins sagen, mir ging es da wie Josef, der Herr war immer mit mir. Der Herr war immer da, war immer mit mir und zum Schluss hat es dann doch geklappt und zum Schluss ging es dann doch weiter und zum Schluss fährst du auf den Höhen einher. Okay, jetzt vielleicht nicht ganz wie Clark Kent, aber so ähnlich. Weil das Wort Gottes trägt, preis dem Herrn. Also, manchmal führt der Weg nach oben erst nach unten. Nächste Wanderung. Gott geht mit Mose. Zunächst mal nach Ägypten und dann wieder raus aus Ägypten, das sparen wir uns jetzt. Gott geht mit Mose durchs Rote Meer, oh, das spricht auch zu uns. Stell dir vor, du bist jetzt gläubig, noch gar nicht so langgläubig. Bis vor kurzem warst du noch gefangen in der Sklaverei, der Sünde, der Teufel war dein Herr und du hast willig gemacht oder unwillig gemacht, was der wollte. Aber jetzt hat dich ein Erlöser herausgekauft wie Mose, ja, rausgeführt aus Ägypten, aus der Sklaverei, aus der Sündengebundenheit. Und jetzt gehst du los mit Gott und jetzt kommst du schon zum ersten Problem, dem Roten Meer. Super, es geht nicht weiter. Und dann blickst du dich um und dann siehst du auch noch, dass du alle möglichen Probleme aus deinem alten Leben hinter dir noch hast. Der Pharao kommt an mit seiner Streitmacht und will dich besiegen. Jetzt geht's nach vorne nicht weiter und deine Vergangenheit holt dich ein. Üble Sache, oder? Was machst du jetzt? Du schreist zum Herrn und dann passiert was. Der Herr, der lässt einen Wind kommen und der bahnt einen Weg durch dieses Meer. Und jetzt hast du die Wahl. Entweder du wartest, bis der Pharao mit seiner Armee kommt und dann verhandelst du mit ihm. Viel Spaß. Oder du nimmst dein Herz in beide Hände und gehst hinein in dieses Wellental, in diese Schlucht. Und es ist eine unsichere Sache, denn wann bitte ist es mal so gewesen, dass Wassermassen einfach stehen geblieben sind und nicht, was das Normalste von der Welt wäre, über dem, der da rumgurkt, ja, zwischen den Wassern, über dem zusammenschlagen. Du gehst also hinein ins Wellental, in die Wellenschlucht und du siehst links und du siehst rechts neben dir das Wasser. Und es könnte jederzeit, jeden Moment über dir zusammenstürzen. Aber es stürzt nicht zusammen. Und du wanderst weiter und du denkst, Herr, ich bin in deiner Hand, ich bin in deiner. Herr, ich glaube es, ich weiß es, danke Herr, und lass bloß das Wasser stehen. Schau, du wanderst im Glauben, du tust Dinge, die du eigentlich gar nicht tun kannst. Es ist eine extrem schwierige Situation, es ist eine extrem zerbrechliche Situation, aber es geht alles gut. Was lernen wir aus dieser Begebenheit? Hab ein wenig Gottvertrauen. Es kommt nicht so schlimm, wie es kommen könnte. Gott zieht nicht einfach den Stöpsel raus und sagt, jetzt habt ihr es, sondern fallen die Wassermassen über Israel zusammen. Nein, das ist nicht der Fall. Nein, es ist nicht. Und die Wassermassen werden auch über dich nicht hereinbrechen. Die brechen über jemanden anderen herein. Über die Probleme aus deiner Vergangenheit bricht plötzlich das Wasser Gottes herein und wäscht sie weg. Und ich sagte mal eins, es ist prophetisch für manche von uns. Du hast Angst vor den Problemen aus der Vergangenheit, die dir immer näher kommen. Aber der Herr sagt, ich bügel die nieder. Ich wasch die weg und ich sorge dafür, dass du unbeschwert einen neuen Anfang bekommst. Halleluja. Für irgendjemanden ist das heute Morgen. Finde ich gut. Also hab ein wenig Gottvertrauen, es wird schon nicht so schlimm kommen, wie du denkst. Ja, du bist völlig in Gottes Hand. Und wenn er sagt, nö, jetzt nicht mehr, dann bist du geliefert. Aber er liefert dich nicht. Vielmehr liefert er deine Feinde. Es ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott nachfolgt und dem, der Gottes Volk verfolgt. Deswegen ist es nicht gut, Christen zu verfolgen. Frau Pharao, wir werden nachher noch ganz kurz auf einen Gang eines Verfolgers eingehen, der von Gott gestoppt wurde. Und wir lernen auch da was draus. Lass mich weitermachen. 4. Mose 14. Das Volk Israel ist mit Mose in der Wüste. Und es ist eine Sache, wenn Gott die Sünder und die Ungläubigen in die Wüste schickt. Aber es ist was völlig anderes, wenn du das unschuldige Kind eines solchen Abgefallenen bist, eines solchen Glaubensverweigerers bist. Jetzt musst du mit denen in der Wüste umhergehen, jetzt bist du in dieser Familie mit dabei, diese Familie ist nie mit Gott gegangen und jetzt steckt sie in der Wüste fest und du bist vollkommen unschuldig. Du hast dich nicht um die Wüste beworben, du wirst aber einfach in die Wüste hineingeboren, in eine Familie, in der Drogenabhängigkeit herrscht, in der dauernd jemand im Knast ist. Wenn er nicht drin ist, kommt er demnächst. Wenn er drin ist, kommt er wieder raus und so weiter und so fort. Du kommst also in eine Problemfamilie hinein. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, schön wäre es, wenn auch ich am Königshof des Pharao erzogen werden würde. Dann, ja, kämen meine ganzen Gaben hier zum Vorschein und dann würde ich die richtige Ausbildung bekommen und so weiter. Und so gurke ich rum in meiner verhunzten Familie. Ich sag dir mal eins, wenn du jetzt aufgrund deiner Situation, für die du nichts kannst, in der Wüste steckst, dann hat Gott für dich Wüstengnade. Er lehrt dich, mit der Wüste zurechtzukommen. Du bist dann schlauer als die anderen. Ja? Du bist dann wie ein Scout. Ich bin jetzt schon bei den Western. Okay? Wie Davy Crockett und so weiter. Ja? Jedediah Smith und so. Aber das ist jetzt egal. Lewis and Clark, kennt jemand die? Das ist jetzt egal. Du kennst dich dann aus in einer Gegend, in der sonst sich vielleicht niemand auskennt. Du kommst dann mit Schwierigkeiten zurecht, ja, mit den Schlangen und den Skorpionen der Wüste, wie andere nicht. Du bist dann cleverer als die. Und Gott gibt dir Gnade für die Wüste. Er gibt dir, wenn die Sonne sticht, eine Wolkensäule. Und in der Nacht, wenn es kalt ist in der Wüste, eine Heizung, eine Feuersäule. Er lässt dir Ströme des Wassers fließen. Die lenkt er extra in deine Richtung. Denn schau, dein Retter steht irgendwo hoch oben, wie Mose einst am Sinai, und schlägt auf den Stein wie auf einen Gong. Dann bricht Wasser hervor, so war es damals. Dieses Wasser wurde zu einem Strom, und dieser Strom, der ist Israel gefolgt, dem Volk in der Wüste. Sie haben gedacht, sie folgen dem Strom. In Wirklichkeit ist der Strom ihnen gefolgt. Ein großes Geheimnis. Und dieser Strom, sagt Paulus dann im 1. Korinther Kapitel 10, ist der Christus. Also auch du hast in der Wüste eine Quelle, die nie versiegt, weil sie im Himmel entspringt. Jetzt folg du ihr, geh du mit ihm. Und dann hat Gott nämlich für dich deine eigenen Siege. Er hat dann Siege für dich vorbereitet. Für dich Wüstenkämpfer hat er Siege vorbereitet. Der nächste Gang ist von dieser Generation, die von Glaubensversagern abgestammt hat und die aus der Wüste kommt, unter Josua. Jetzt nehmen sie das gelobte Land ein. Und die erste Festung ist die Festung Jericho. Eine dicke, fette Festung mit Mauern, so dick, dass man rennend drauf fahren kann. Und was soll jetzt Israel machen? Soll Israel kämpfen? Mit ihren Säbeln hingehen und die Stadtmauer bearbeiten? Völliger Quatsch. Gott sagt, machen wir anders. Jetzt ist die Zeit für deine Siege gekommen. Jetzt ist die Zeit gekommen für dich. Schau, wenn die Zeit einer Sache gekommen ist und Gott für dich kämpft, dann stehst du nur daneben und wunderst dich. Was die jetzt nämlich machen, ist schweigend die Stadt umwandern. Einmal am Tag und zum Schluss dann 7-mal. Alles, was sie machen, ist wandern. Das können sie, das haben sie in der Wüste geübt. Sie wandern also und halten die Klappe dabei. und überlegen sich, es ist vollkommen unmöglich, dass wir hier diese Stadt erobern. Und dann denken sie zurück, ja, aber es war ja auch unmöglich für unsere Vorväter, durchs Rote Meer zu ziehen, und sie haben es trotzdem gemacht. Und dann waren sie endlich fertig und am siebten Tag ist dann Jericho eingestürzt. Sie haben ganz einfach Lärmtrompeten geblasen. Unsere Übersetzung ist Lobpreis gemacht. Die hatten damals sehr primitive Instrumente. Keine Telecaster, keine Marten, Gitarren und so weiter, ja, die gut geklungen haben, sondern die haben Lärmtrompeten geblasen. Und dann wussten alle, oh ja. Und dann haben sie wie im Fußballstadion gefeiert. Ja, und dann sind die Mauern Jerichos eingestürzt. Was musste Israel machen? Nichts. Die mussten zum Schluss nur noch über die eingestürzten Mauern gehen und sagen, Hurra, preis dem Herrn. So macht Siegen Spaß. Ja, genau so ist es. Ich sage dir mal eins, wenn die Zeit gekommen ist, dann ist Siegen leicht. Wenn Gott sagt, so jetzt bist du genug in der Wüste gewandert, jetzt leg los, dann kannst du das und dann ist es leicht, weil er für dich kämpft. Ja, und Gott ist auch bereit und willig in der Lage, für dich zu kämpfen. Und manche stehen genau an dem Punkt jetzt. Du merkst, jetzt geht's los. Der Herr sagt, nicht überaktiv werden, schau zu, wie ich deine Siege bewirke und was du machen kannst, ist mich loben und preisen. Amen. Also, wenn die Zeit gekommen ist, kämpft Gott für dich und du wanderst nur um die Stadt herum, was du ja geübt hast. Preis dem Herrn. Okay, lass mich noch weitermachen. Seid ihr noch da? Okay, gut. 1. Samuel Kapitel 9. Saul, ein junger Bauernbub. Kein Königssohn, ein Bauernbub. Damals gab es keine Könige. Damals gab es nur die Richter. Und die Richter, die waren brutale Gesellen. Eines der brutalsten Bücher der Weltgeschichte ist das Richterbuch in der Bibel. Da geht es wirklich ab. Boah, unglaublich, was da steht. Kann ich euch gar nicht sagen. Es sind ja Frauen und Kinder da. Was passiert auf jeden Fall? Da gab es einen jungen Mann namens Saul, dessen Vater sind die Esel durchgegangen. Und jetzt soll er sie also suchen. Und der Vater schickt den Buben nicht alleine los, denn man weiß nicht, was im Wald alles ist. Im Wald tausend die Räuber. Und genau so ist es damals gewesen. Und jetzt gehen sie also. Und sie gehen tagelang durch die Wildnis. Und sie suchen Esel. Und die Esel sind nicht zu finden. Vielleicht bist du ja auch in der Situation, in der du einen Tag nach dem anderen lebst und nach etwas suchst, was du nicht findest. Und es gehört noch nicht einmal dir, sondern deinem Vater, irgendeinem Chef, irgendjemandem anderem. Also du hast noch nicht mal so richtig irgendwie wirklich was investiert hier, sondern es ist einfach nur eine Auftragsarbeit, die du erledigst und einfach nicht vorankommst. Aber du bist ein guter Sohn, du bist ein guter Angestellter, du magst diese Arbeit, obwohl sie dir nicht besonders viel Spaß macht und obwohl du in einer unsicheren Umgebung unterwegs bist. Du fährst in Chicago oder in Detroit Pizza aus, in den Ghettos oder in den Ghettos von Berlin oder anderen großen Städten in Deutschland. Ja, und du denkst dir, ob das wohl was wird. Und zum Schluss sagt der Diener, der noch schlauer ist als du in manchen Dingen, wir sind jetzt schon Tage unterwegs, lass uns mal zurückgehen zum Vater, weil sonst macht sich der Sorgen über uns und denkt sich, jetzt müssen wir die Polizei einschalten. Und dann gehen sie an einen Ort und der Diener sagt, hey, wir sind hier bei der Stadt Shiloh oder was es ist. Da wohnt ein Prophet, habe ich gehört. Lass uns mal gehen und lass uns den Herrn befragen durch diesen Propheten. Und der Rest ist Geschichte, sie treffen auf Samuel, einen der größten Gottesmänner in der ganzen großen, dicken, fetten Bibel. Der sowas ähnliches wie ein König war, ein Priester sowieso und ein Prophet auch als ein Mann Gottes. Ich hoffe mal, ich wohne in seiner Nachbarschaft im Himmel. Okay? Und der erwartet sie schon. Denn der Herr hat ihm geoffenbart, wird ein junger Mann kommen, der wird der nächste König Israels sein. Und als sie dann also zum Stadttor hingehen, fragen sie den Erstbesten, hallo, Entschuldigung, wo wohnt denn hier der Prophet? Und der Samuel sagt, ich bin der Prophet. Wirklich, ja. Ich warte schon auf euch, geht mit mir mit, ihr kriegt jetzt was zu essen und dann sage ich euch was. Und am nächsten Tag offenbart er ihm, du bist der nächste König Israels. So, du bist also unterwegs in einem Job, der dir keinen sonderlichen Spaß macht und im nächsten Moment kriegst du dann einen Traumjob verpasst, für den du dich unterqualifiziert hältst. Amen. Also, was will ich hier sagen? Sei treu. Wenn du treu bist, bringt Gott dich zur richtigen Zeit an den richtigen Ort und lässt dich die richtigen Personen treffen. Du musst jetzt deswegen kein König werden, aber es ist gut, zur richtigen Zeit am richtigen Ort aufzutauchen und es gar nicht geplant zu haben. Sag mal jemand Amen. Es ist doch wunderbar, es ist doch super, das ist doch entspannend. Ich muss nicht ständig fragen, Herr, was willst du, sondern ich lebe einfach, du mein Ding. Und der Herr, der weiß meine Adresse, der Herr ist mit mir. Ja, auch wenn ich ihn nicht sehe, finde ich gut. Jetzt müssen wir natürlich noch auf David eingehen. Oh, ihr Lieben, das ist ganz, ganz super gut und ganz, ganz richtig und ganz, ganz wichtig. David, im 1. Samuel Kapitel 17. Das ist so eine Geschichte. David ist noch zu jung, um mit König Saul in den Krieg zu ziehen, gegen die Philister, die immer wieder Israel angreifen, wieder und wieder. Übrigens zufälligerweise der Gazastreifen, aus dem wird Israel immer wieder angegriffen. Also schon damals, vor mehr als 3000 Jahren. Und dann greifen die immer wieder an und dann wehrt sich Israel immer wieder. Und manchmal ist es also sehr schwierig. Und David ist noch zu jung, um hier mitzukämpfen, aber seine Brüder sind draußen im Feld beim König. Und jetzt sagt der Vater, Bub, geh mal her. Hier siehst du diesen Leiterwagen mit gerösteten Körnern und mit Broten, die bringst du jetzt zu deinen Brüdern. Und siehst du diese 10 Teile Weichkäse, die schickst du dem Oberst. Die schenkst du dem Bestechung, ja. Nein, dass der da also vorm Schreibtisch oder hinterm Schreibtisch sitzt und Weichkäse mampft und sich denkt, wo kommt denn dieser gute Weichkäse her? Diese Soldaten müssen wir privilegieren. Also der wollte die auch schmieren, wollte diesen Obersten, dass es seinen Söhnen gut geht beim Militär. Naja, auf jeden Fall, wir sind jetzt bei David. David nimmt den Leiterwagen und er zieht los. Er macht einen Gang. Er geht hinaus aufs Schlachtfeld. Und als er gerade ankommt, kommt Goliath und bedroht das Volk wieder. Und alle fliehen und ihr wisst, was passiert zum Schluss. David tritt auf und besiegt Goliath. David, der Hirtenbub, der nur seinem Bruder, nur seinem Vater gehorsam war und seine Brüder versorgen wollte. So ähnlich wie Saul, der nur die Esel gesucht hat, versteht er das dasselbe? Der macht einfach nur seinen täglichen Trott. Ist einfach nur brav und macht, was er soll. Muss man heute schon dankbar dafür sein. Und während er das macht, landet er zur richtigen Zeit am richtigen Ort und trifft die richtigen Leute, nämlich Goliath. Goliath und David haben hier eine schicksalhafte Begegnung. Und über David kommt der Geist des Glaubens, der Geist des Herrn, der Geist des Triumphes in Gott. Und er sagt, Herr, wir haben doch einen Bund und ich bin doch der zukünftige König. Herr, ich habe doch die Salbung schon auf mir. Oh Herr, lass ihn mir besiegen. Und Goliath ist vielleicht groß und stark, aber er ist ein Niemand in den Augen von David und in den Augen seines Gottes. Und dann besiegt er den auch noch. Aber mein Punkt ist folgender. David bekommt hier die Gelegenheit, eine Gelegenheit, sich zu profilieren, seine Gaben auszuspielen, mal einzusetzen, darzustellen, wie es sich besser hätte nicht wünschen können. Und er war bereit. Hast du das gehört? Er war bereit. Er hat nicht erst, als Goliath vor ihm stand, angefangen mit der Schleuder zu üben, sondern er hat Tag für Tag in der Einsamkeit draußen Lieder gesungen für den Herrn bei der Schafherde und er hat geübt, mit der Schleuder zu schleudern und zu treffen. Und zum Schluss war er richtig gut. Als ihm niemand zugeschaut hat, hat er geübt, was es Zeug gehalten hat und als sich dann seine Gelegenheit präsentiert hat, hat er sie ergreifen können. Leute, das ist eine Botschaft in sich selber. Sei bereit, wenn die Gelegenheit kommt. Die früher oder später wird sie bei dir klingeln. Und dann kannst du das Problem für den Chef lösen und der ist so platt, dass er dich zum Abteilungsleiter macht. Wenn du vorbereitet bist, frag dich mal selber, bist du vorbereitet oder verdatterst du deine Zeit nur? Machst du sinnvolle Sachen? Lernst du was in der Zeit, die du hast? Denn sonst kommt deine Gelegenheit und deine Gelegenheit geht wieder. Und dann ist er weg. Und dann gehst du wieder zurück zu den Schafen. Obwohl Gott doch wollte, dass du Goliath besiegst und ganz Israel zum Sieg führst und zur Befreiung und zum Frieden führst. Also mach was aus deiner Zeit, damit deine Gelegenheit kommt und du sie ergreifen kannst. Amen. Und noch was, oh Mann, das ist auch so gut. Pass auf, was passiert. David nimmt dem Goliath den Kopf ab. 1. Samuel 17. Er, was macht jetzt mit dem Kopf? Er trägt ihn nach Jerusalem. Also man muss wissen, als seinerzeit Goliath umgefallen ist und David den Goliath mit seinen eigenen Waffen enthauptet hat und das Haupt hochgehoben hat, gab es kein Halten mehr auf der israelischen Seite und sie haben die Philister angegriffen. Und die Philister, die gesehen haben, dass ihr Vorkämpfer tot ist, keine Nummer mehr ist, dass ihre Propaganda zusammengebrochen ist, sind davon gelaufen. Israel hat seine Feinde besiegt und die haben sie bis in ihr eigenes Land hinein verfolgt. Und David offensichtlich war da mit dabei und er ist halt mitgerannt und er hat diesen Kopf in der Hand gehabt. Und der war eine Inspiration für die Israeliten. Der Vorkämpfer ist neutralisiert. Wir können siegen, wenn dieser Hüttenbub, dieser Hirtenbub, dieser Hürbur, Schweizer und Österreicher wissen genau, was ich meine, wenn der Hürbur den Soldaten, den größten Soldaten, den die Hand besiegen kann, dann können wir den Rest besiegen. Dann können wir Normalos den in ihre Normalos besiegen. Und das haben sie gemacht. Und irgendwann stand dann David vor Jerusalem, das damals keine Hauptstadt war, keine wichtige Stadt war. Das war eine Jebusiterstadt. Und der David hat sich wahrscheinlich gedacht, du wirst, mach jetzt mit dem Kopf, der wird langsam schwer. Brauchen ihn jetzt nicht mehr, denn wir haben gesiegt. Ich bin mir sicher, dass David den Kopf von Goliath bei Jerusalem vergraben hat. Auf einem Hügel hat er ihn deponiert, hat ihn vergraben. Auf einem Hügel deswegen, dass er ihn noch den Israeliten, die ihn umgeben hat, zeigen hat können. Und dann hat er ihn deponiert bei Jerusalem und hat ihn vergraben. Und dann hat Jesus seinen Gang angetreten. Ich muss jetzt viel, viel überspringen. Okay, ich mache das jetzt einfach. Jesus hat seinen Gang angetreten. Vom Amtsgericht nach Golgatha, wo meines Erachtens der Schädel vom Goliath begraben war. Kapierst du? Jesus ist gestorben auf der Schädelstätte. Dort, wo der Schädel von Goliath begraben war, meines Erachtens. So, David hat den kleinen Goliath besiegt. Jesus hat den großen Goliath besiegt, den Tod, die Sünde, die Hölle, den Teufel. Dieses ganze Reich hat er entkleidet und entwaffnet durch seinen Tod am Kreuz. Er hat einen schweren Gang getan, ja, von Gethsemane aufs Gericht und dann die Via Dolorosa entlang bis nach Golgatha, wo vor vielen Jahren vorher Goliath seinen Kopf gelassen hat. Vielleicht noch was. Wisst ihr, was Goliath bedeutet? Goliath bedeutet Entblößer. Wir könnten auch schreiben Vergewaltiger. Er hat ja die Schwäche von Israel entblößt. Goliath. Hat sie bloßgestellt. Ganz Israel ist vor ihm davongelaufen. Bis Gott einen geschickt hat, der nicht vor ihm davongelaufen ist. Der Typ heißt Entblößer. Wir könnten fast auch sagen Exhibitionist. Okay, entschuldigt, aber so steht es halt da. Ich habe da hebräische Lexika gewälzt, also nicht nur Gedanken von Pfarrern aus der Vergangenheit, was ja auch gut ist, aber mal geschaut, was die drüber sagen. Hebräer und so. Und die sagen, ja, das Wort kommt von Entblößen, Offenbaren und so weiter. Und es ist der Entblößer oder Offenbarer, wir könnten sagen, Vergewaltiger, Exhibitionist oder Aufdecker. Also das ist auf jeden Fall kein netter Mensch gewesen, schon vom Namen her. Ein Kriegsmann von seiner Jugend an. Der hat von Jugend an eingebimst bekommen, du musst die Israeliten bekriegen, du musst sie schlagen, du musst sie besiegen, das musst du tun, dafür bist du auf die Welt gekommen. Ein Kriegsmann von seiner Jugend an. Überleg dir das mal. Und der wird dann besiegt von Goliath, von einem kleinen Jungen. Aber das ist ja nur eines. Jesus, lass mich mit Jesus enden, denn die Zeit ist schon wieder fortgeschritten. Ich habe noch so viele gute Sachen, so viele gute Wanderungen. Müssen wir aber anders einfließen lassen. Der schlimmste und der schönste und der wichtigste und der dramatischste Gang war der von Jesus, als er am Kreuz hing und gestorben ist. Denn wisst ihr, wo er hingegangen ist? Er ist nicht in den Himmel aufgefahren sofort, nein. Er wurde für uns zur Sünde gemacht. Die Sünde der Welt lag auf ihm. Wo gehen Sünder hin, wenn sie sterben? An den Ort des Gerichts. Gehenna, wir nennen das den Ort Hölle. Das Wort Hölle kommt in der Bibel nicht vor, sondern damit ist Gehenna gemeint, der Schuttplatz von Jerusalem, wo Sachen verbrannt wurden. Dorthin ist Jesus gegangen und hat für dich und mich gelitten. So wie Jona im Bauch des Fisches war und dort gelitten hat, im Wasser, so hat Jesus im Feuer gelitten. Woher weiß ich das? Lies mal Psalm 88, von vorn bis hinten. Das ist der Messias unter den Zorngluten Gottes. Er schreibt dort, Zorngluten gehen über mich hinweg. Ja, sie haben mich umgeben wie Wasser. Zorn, Gluten, Wasser klingt für mich wie Feuersee. Ja, und dort war Jesus. Wegen deiner und meiner Sünde. Und dann hat Gott ihn aber genommen und hat ihn wieder rausgeholt. Und hat ihm eine Auferweckung verschafft. Schau, Jesus selber war vollkommen schuldlos und unschuldig. Und er ist trotzdem ins schlimmste Gefängnis des Universums gewandert. Aber weil er unschuldig war, hat Gott ihn wieder rausgeholt. Er stand stellvertretend für uns in diesem Gericht. Aber Gott hat ihn um seiner eigenen Gerechtigkeit willen wieder herausgeholt. Okay, lass mich Folgendes sagen. Wenn du zu mir sagst, Pastor, ich bin unschuldig im Gefängnis. Ich bin wirklich unschuldig in einem üblen Knast, wo es nicht schön ist. Dann sage ich dir was. Dir wird es dann wie Jesus gehen, wenn du wirklich unschuldig bist und du dir nichts vormachst. Gott wird dir eine Auferstehung geben. Gott wird dir wie Jesus eine Auferstehung geben. Wenn du unschuldig bist, wird der Herr dich rausholen, er wird dich befreien, er wird dich in eine bessere Umgebung bringen. Das ist ein Wort der Hoffnung für den einen oder anderen für uns. Denn manche kommen nie mehr raus. Vielleicht noch ein Punkt. Lass mich jetzt zum Schluss kommen. Vielleicht kommst du aus dem Gefängnis nie mehr raus. Kann ja sein. Aber ich sag dir mal was, es gibt zwei Gefängnisse. Es gibt das äußerliche Gefängnis und es gibt das innerliche Gefängnis. Aus dem äußeren Gefängnis kommst du vielleicht nie mehr raus, aber aus dem inneren Gefängnis, deiner Verlorenheit, deiner Schuld, kommst du wieder raus. Durch Jesus. Er hat für dich gelitten und es macht jetzt keinen Sinn, dass du auch noch leidest. Dann leiden beide und einer von euch hat dann umsonst gelitten. Und es soll nicht Jesus sein. So, mein Vorschlag zur Güte ist der, sprich mit ihm, red mit Jesus und sag ihm, was Sache ist. Und dann wird er dir helfen. Wenn du noch kein Christ bist und Jesus noch nie in dein Leben eingeladen hast, dann gebe ich dir jetzt die Gelegenheit. Bet mit mir. Sag mit mir, Herr Jesus, ich glaube an dich, dass du gestorben bist und auferstanden bist. Und jetzt komm in mein Herz. Vergib mir meine Sünden. Und mach mich neu. Amen. Wenn du das mitgebetet hast, bist du jetzt aus dem inneren Gefängnis in die Freiheit entlassen. Und das ist, was zählt. Gottes Segen. Amen.